Dann lasst uns gemeinsam die Bibel aufschlagen im Hebräerbrief und zu Beginn einen Abschnitt lesen. Aus Hebräer 10 lesen wir von 19 bis 25 und ich bitte, dass wir dafür aufstehen. Also Hebräer 10, 19 bis 25. Man darf gerne sitzen bleiben, wenn man etwas schwach ist auf den Beinen, das ist kein Problem. Hebräer 10, 19 bis 25. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein kostbares Wort, das wir heute Morgen in unseren Händen halten dürfen und durch das du selber zu uns sprichst und dass du uns dein wunderbares Erlösungswerk am Kreuz wieder nahe bringen willst. Bitte sei gnädig jetzt bei der Wortverkündigung, gib Weisheit dafür, die rechten Beispiele, die rechten Worte und gib offene Herzen, dass wir lernen können von dir und was du uns heute zu sagen hast. Amen. Wir nehmen Platz. Ich habe für diese Verkündigung heute ein Thema gewählt. Das steht wörtlich in Sprüche Kapitel 3, in Vers 32. Sprüche Kapitel 3, Vers 32. Und in Sprüche 3, Vers 32 steht, denn der Verkehrte ist dem Herrn ein Greuel, aber mit dem Aufrichtigen hat er vertrauten Umgang. Über die Jahre komme ich immer mehr zu einem Schluss. Das wahre geistliche Leben spielt sich nicht hier ab, sondern dann, wenn man allein mit Gott ist. Und aus diesem Leben heraus kann hier was geschehen, aber immer nur aus dem Leben heraus. Es ist eine interessante Sache, wie er hier das formuliert. Er sagt die Aufrichtigen hier in dieser Übersetzung, das könnte man auch mit den Geraden, die gerade gehen, beschreiben. Und der vertraute Umgang, das wird manchmal anders übersetzt, dieses selbe Wort zum Beispiel, das ist eine Beratung, eine Besprechung. Einmal heißt es sogar ein geheimer Rat. Und dieses vertraute Umgehen ist ja kein, wisst ihr, wenn ich meiner Frau immer nur irgendwas vor den Kopf knalle und dann wieder weggehe, weil ich arbeiten muss oder sowas, dann ist das kein vertrauter Umgang, sondern ein vertrauter Umgang ist immer, wenn man eine Besprechung miteinander hat, wenn man Dinge miteinander entwickelt, wenn man Dinge gemeinsam durchgeht, wenn man auch intimste Dinge einander offenbaren kann. Und nicht nur ein schnelles Gespräch und schnell mal zuhören und dann bin ich wieder weg und dann gehe ich meinen Weg. Jetzt haben wir nur ein Problem als Mensch. Der Mensch kann nicht zu Gott kommen. Für uns steht eigentlich ein vertrauter Umgang gar nicht zur Debatte. Und dann steht in Epheser 2,11, stehen diese wunderbaren Worte. Da geht es nämlich genau um dieses Problem, das wir Menschen haben. Epheser 2, 11 bis 14. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede. Und dann beschreibt er weiter, wie er das gemacht hat, dass er die Trennwand, den Zaun weggenommen hat und das Gesetz weggetan hat und so weiter. Der Mensch von sich aus, wir können mit Gott keinen vertrauten Umgang überhaupt haben, obwohl wir dafür angelegt sind, weil Adam weggegangen ist von Gott. Und jetzt beschreibt er uns hier wunderbar, dass wir diese Gemeinschaft, dieses Miteinander Umgang haben, in Christus wieder haben können. Da sind wir wieder nahegebracht, nämlich durch sein kostbares Blut. Das ist ja das, woran wir heute gedenken wollen. Endlich wieder. Wir waren ferne. Das müssen wir Gläubigen uns auch manchmal vorhalten. Das, was wir erleben könnten, ist nicht selbstverständlich. Die meisten Menschen haben das nicht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir das erleben. Und ich denke, das Normale, das kennen wir aus dem 1. Johannes 1, da beschreibt er diesen vertrauten Umgang. Der geschieht nämlich im Licht Gottes. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Davor beschreibt er, dass die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn ist. Und dann hat man auch gemeinsam diese Gemeinschaft. Die kann dann entstehen. Sie steht zum Beispiel im Psalm 55, 15. Das ist eigentlich eine Rückblende, die der Psalmist macht. Es gab mal was und er beschreibt im Psalm 55, 15, da steht nämlich dasselbe Wort, wie wir in Sprüche 3, 32 gelesen haben. Da steht nämlich Psalm 55, 15, dabei hatten wir innige Gemeinschaft miteinander, sind zum Haus Gottes gegangen in der Menge. Das heißt, dann, wenn ich in der Reinheit mit dem Vater und dem Sohn bin, weil sein Blut mich reinigt, dann kann ich Gemeinschaft mit den anderen haben. Dann kann ich auch eine innige Gemeinschaft haben. Es geht aber nur dann. Man steht ja noch weiter in Vers 9 im 1. Johannes 1, den kennen die meisten auswendig. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Selbst wenn wir Fehler machen, können wir Gläubigen immer zum Herrn Jesus gehen, uns die Sünde vor ihm eingestehen. Das ist interessant, das Wort heißt unter anderem kapitulieren. Ich gebe dem Zustand auf, in dem ich mir einbilde, es wäre alles okay zwischen uns. Und dann kann die Gemeinschaft wieder entstehen. Es gibt wunderbare Beispiele in der Bibel, die das uns vorgelebt haben, wie dieser vertraute Umgang ist. Und einen wollen wir uns heute angucken, und das ist Josua. Und wir lesen das erste Mal von Josua im 2. Mose 17. Und es steht in 2. Mose 17, ab 8 lese ich, da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua, erwähle uns Männer und ziehe aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und dann lesen wir, wie Mose Fürbitte einlegt und aufgrund der Fürbitte Gott erhört ihn und Josua kann Amalek schlagen. Wir haben hier einen Josua, wenn wir ihn das erste Mal sehen, haben wir einen, der im Kampf steht. Und ich denke, das ist wichtig, auch am Anfang zu bedenken. Ich werde nie diese Sehnsucht haben oder auch nie die Notwendigkeit sehen für einen vertrauten Umgang mit Gott, wenn ich keine Not habe, wenn ich nicht kämpfen muss. Aber dann wird er umso wichtiger im Kampf, den der normale Gläubige, der mit Gott in Ordnung ist, jeden Tag hat. Und dann sehen wir etwas, wenn wir etwas weiterblättern im Kapitel 24. Vers 13, also 2. Mose 24, Vers 13. Da machte sich Mose auf samt seinem Diener Josua und Mose stieg auf den Berg Gottes. Also da geht es um den Bundesschluss auf dem Sinai. Die 10 Gebote gab es jetzt. Jetzt geht er mit ihm auf den Berg Gottes. Und Josua geht auf den Berg Gottes. Auf dem Berg hast du gewöhnlich Einsamkeit. Die sind da alleine oben mit Gott. Und auf diesem Berg finden wir nichts anderes als den Herrn Jesus und sein Wort. Hier haben wir den alten Bund, der da geschlossen wird. Wir haben einen neuen Bund. Heute haben wir den Kelch, der neue Bund in seinem Blut. Und den finden wir da oben. Und ich denke, es ist wichtig, es ist eine Art der Einsamkeit, auch eine Art der Intimität. Ich spreche mit meiner Frau anders, wenn ich mit ihr alleine bin, als wenn ich mit den Freunden oder hier beim Kaffee bin oder so etwas. Dann sprechen wir vertrauter miteinander. Dann klärt man Dinge, die man den anderen eigentlich nicht erzählt. Aber die passieren hier. Und das ist ja was Wertvolles. Und wir haben ja fantastische Berge in der Bibel und einmal nennen die Heiden ja den Gott Israels, er ist ein Gott der Berge, weil sie auf dem Bergland verloren haben und meinen, sie müssen es dann im Tal versuchen, da wird es besser gehen. Aber sie haben ein wenig was erkannt. Denn Gott offenbart sich oft auf den Bergen. Wir kennen Mose, der als erstes auf den Berg geht und dann sieht er den brennenden Busch und wird beauftragt, Israel aus der Gefangenschaft zu führen. Vorher ist Abraham auf dem Berg Moria. Wir lesen später in den Chronikbüchern, dass das der Tempelberg wird. Da soll er seinen Sohn opfern und dann wird der Sohn ausgelöst durch einen Widder. Wir sehen ein wunderbares Bild auf den Herrn Jesus. Und dann im Neuen Testament hält er zum Beispiel die Bergpredigt, der Herr Jesus, auf dem Berg. Er lehrt seine Jünger auf dem Berg. Gesondert. Ihre Lehre. Das ist nicht das, was er immer allen erzählt. Ihnen erzählt er dann noch andere Dinge und lehrt sie anders. Und später haben wir den Berg der Verklärung. Man weiß nicht genau, welcher Berg das war. Manche meinen, es ist der Tabor, später meinte man, es ist der Hermon. Ist ja auch egal. Aber auf diesem Berg ist er mit seinen 3 Jüngern allein. Mit Jakobus, Petrus und Johannes. Und am Ende sehen sie nichts als Jesus allein. Und dann kommt ein Berg, der gar kein Berg ist. Da kommt ein Hügel in der Bibel vor, der eigentlich nur ein riesengroßer Felsen ist. Und auf diesem Felsen, auf dieser Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha, steht dieses Kreuz, um den der Jesus für uns bezahlt. Und an dem er es für uns vollbracht hat. Er hat das Erlösungswerk vollbracht. Er hat für die Schuld bezahlt. Er hat den Zorn Gottes getragen. Und er ist für uns gestorben, damit wir ein neues Leben haben können. Und später sagt die Bibel, er ist unser Fels. Wir sehen, wie das immer dieser rote Faden in der Bibel ist. Er führt uns immer zu diesem Jesus, der uns rettet, der uns durchträgt. Aufgrund dieses Kreuzes kann ich ein geistliches Leben führen. Aufgrund dieses Kreuzes komme ich am Ende in den Himmel. Aufgrund seiner Auferstehung habe ich ewiges Leben. Und da geht Josua hin. Wo gehst du hin? Suchst du? Ich weiß, Alltag ist anstrengend. Wer hat heute keinen anstrengenden Alltag? Ja? Wenn du arbeiten musst und Familie hast, dann muss man sich diese Zeiten manchmal echt erkämpfen und suchen. Aber das Alleinsein mit Gott, dieses vertraute Umgehen, das Besprechen mit ihm, Wir lesen Kapitel 33, 2. Mose 33. Da sind ja Mose und Josua vom Berg runtergekommen. Und der Josua hört, da ist irgendwie Geschrei im Lager. Und der merkt sofort, irgendwas stimmt nicht. Und er wendet sich ja an Mose. Und das ist ein wunderbares Bild für uns. Wenn wir den Eindruck haben, es stimmt irgendwo nicht. In der Familie läuft was schief, in der Gemeinde geht es irgendwie seltsam. Wenden wir uns zu dem, für den Mose stand damals. Er sagt, einen Propheten wie mich wird der Herr euch senden, auf den sollt ihr hören. Wenden wir uns an Jesus. Der weiß doch, was los ist. Der weiß auch wirklich, was los ist. Und hier, als das Volk bereut, hier in Kapitel 33, nimmt Mose ein Zelt, das Zelt der Zusammenkunft. Das kommt von dem hebräischen Wort Stiftshütte. Ist aber ein Vorläufer, also die ist ja hier noch nicht errichtet, aber er nimmt das Zelt der Zusammenkunft und schlägt es da draußen außerhalb des Lagers auf. Also wieder weg von den Leuten. Und er geht dahin und sucht Weisung von Gott. Und dann steht in Vers 11, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet, und er kehrte wieder ins Lager zurück. Aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Der Josua sucht beständig diese Gemeinschaft, diesen Umgang mit seinem Gott. Immer. Das ist sein Ziel. Darum dreht er sich. Und das ist im Grunde genommen das, was wir im Hebräer gelesen haben. Er sucht in diesem, hier ist immer nur ein Vorläufer, der für die Stiftshütte steht. Und die Stiftshütte ist ja ein Nachbau für das, was im Himmel ist. Und wir haben Zugang durch das Blut Jesu, wir Gläubigen, in das hinter den Vorhang in dieser Stiftshütte im Himmel. Und dann hinter dem Vorhang stand in der Stiftshütte immer die Bundeslade. Und wir wissen ja, alle möglichen Dinge sind immer aus Akazienholz bei der Stiftshütte, die Wände, dieser Kasten, die Bundeslade aus Akazienholz mit Gold überzogen. Und Akazien sind keine hübschen, starken Bäume. Die sind etwas knöcherig und nicht so hübsch. Und wir sehen, Gott nimmt Menschen, denen er sein Leben gibt, sein göttliches Leben, und baut mit ihnen. Und auf diese Kiste, auf die Bundeslade, kommt ja ein Deckel, der Sühnedeckel. Und der ist aus purem Gold. Da ist dann kein Akazienholz mehr drin. Und Holz bringt die Bibel immer mit dem Fluch zusammen. Das ist das pure Gold. Und das Neue Testament lehrt uns, eigentlich ist der Sühnedeckel nicht ein Gegenstand, sondern eine Person. Das ist unser Herr Jesus selber. Luther nennt es mal den Gnadenstuhl, da wo man Gnade findet. Suchen wir diese Nähe zum Herrn Jesus? Wir haben gelesen, wie man da hinkommt, durch das Blut Jesu. Gereinigt durch das Blut Jesu haben wir diesen Zugang in diese Nähe, diese persönliche Nähe Gottes. Suchen wir das? Josua war es so wichtig, dass er daraus nicht wich, heißt es hier. Der war beständig da drin. Der hat das immer wieder gesucht und wollte immer wieder da sein. Dann schlagen wir mal ein paar Bücher weiter auf. 4. Mose. Vierter Mose 14. Ich fange mal an, ab 1 zu lesen. 4. Mose 14, ab 1. Da hob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht. Da sind die Kundschafter aus dem Land Kanaan zurückgekommen. Und 10 von den 12 haben ihnen erzählt, dass es eigentlich keinen Sinn hat, da reinzugehen, was da Riesen gibt. Und weil die so befestigte Städte haben, das funktioniert ja eh nicht. Die nehmen wir nie im Leben ein. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Und sie sprachen zueinander, wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israels. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider. Und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Da schreien alle, das sollten wir nicht tun, das ist viel zu gefährlich, das geht gar nicht. Vergleich das doch mal, wir gerade aus Ägypten aufgezogen, wir haben keine schlagfertige Armee. Ja, die haben sicher Soldaten in ihren festen Städten gehabt, die ausgebildet waren, die bestimmt schon Mehrkämpfe geführt hatten. Aber Josua und hier der Kaleb, die vertrauen Gott, dass es trotzdem geht. Auch wenn es menschlich keinen Sinn ergibt. Das Unsinn ist, es funktioniert nicht. Aber sie sagen, vertraut doch auf Gott. Der hat dann Gott Vertrauen, weil er seinen Gott kennt. Weil er ihn persönlich kennt und Umgang mit ihm hat. Und gesehen hat, er hat bei Amalek damals geholfen. Er hat dem Volk vergeben bei dem Kalb, um das sie getanzt sind. Und hat weitergebracht und weitergeholfen. Der gibt die Hoffnung hier nicht auf. Naja, wir wissen, wie es weitergeht. Israel will sie eigentlich steinigen und der Herr greift ein und die 10 Männer, die anderen, die das Volk davon abgebracht haben, die müssen sterben an einer Krankheit. Nur Josua und Kaleb überleben. Und Gott sagt, ihr müsst jetzt 40 Jahre in der Wüste bleiben, 40 Zahl der Prüfung, und alle, die älter sind als 20, die werden hier in der Wüste sterben, in diesen 40 Jahren. Das waren viele Beerdigungen. Nur 2 nicht, die über 20 waren, Josua und der Kaleb. Die überleben das. Das ist die Folge, wenn ich vor meinem Gott stehen bleibe. Wenn ich mit ihm diesen vertrauten Umgang habe, wenn ich ihn suche. Dann kann ich ihm so vertrauen und am Ende stellt sich Gott zu mir. Weil ich vor ihm stehen geblieben bin, nicht weil ich alles richtig mache. Der Josua hat kurz vorher noch, als der Mose Älteste eingesetzt haben und die bei ihm waren, die Ältesten fingen dann an zu weissagen und dann kam jemand und sagt, da sind noch 2 im Lager, die weissagen auch. Und Josua geht zu Mose und sagt, du musst doch da eingreifen. Er hat es nicht geblickt, was los ist. Aber er hat sich an den Richtigen gewandt. Manchmal verstehen wir es auch nicht. Manchmal machen wir vielleicht auch Fehler. Josua wird noch einen Fehler machen. Und trotzdem bleibt er in diesem vertrauten Umgang. Und dann 5. Mose 1, 38. Hier erklärt er dem Volk, der Mose, dass er nicht ins Land Kanaan einziehen darf, ins verheißene Land, weil er einen Fehler gemacht hat. Und dann sagt er in Vers 38, aber Josua, der Sohn Nuns, der vor dir steht, also er gibt wieder, was Gott ihm gesagt hat. Josua, der Sohn Nuns, der vor dir steht, der soll hineinkommen. Ihn sollst du stärken, denn er soll es Israel das Erbe austeilen. Er bleibt vor Mose stehen. Das heißt einmal im Prediger, lass dich nicht vom Angesicht des Königs verscheuchen. Der Teufel wird alles tun, dass du nicht vor ihm stehen bleibst. Dass du nicht vor deinem König Jesus Christus stehen bleibst, egal was passiert. Er wird dir 100 Gründe geben, abzuhauen, die Gemeinschaft nicht zu suchen, nicht mit ihm zu besprechen, was um dich herum ist, nicht seine Weisung im Wort Gottes suchen, sondern dass du Trübsal bläst, Oder allen anderen erzählst, was du gerade denkst oder sonst irgendwas. Oder dich zurückziehst. Aber nicht, dass du vor ihm stehen bleibst. Josua ist vor Mose stehen geblieben, so müssen wir vor unserem Herrn Jesus stehen bleiben. Uns nicht davon abbringen lassen. Sie gerade dann, wenn es trübe wird. Und ich erzähle euch gerade nicht, was ich super gut kann. Wenn familiär, dann kocht es hoch mit kleinen Kindern, dann sagt man was ungehalten und dann bin ich enttäuscht von mir, beleidigt, ja, dann ziehe ich mich zurück und hole mein Tablet raus und beschäftige mich dann lieber damit. Naja, man kann damit runterkommen, gefühlsmäßig erstmal. Aber die Sache wird ja nicht besser dadurch. Sondern ich musste lernen, immer wieder dann lieber die Bibel aufschlagen, selbst wenn man sich nicht so heilig gerade fühlt und eigentlich sündig fühlt, aber suchen wir ihn. Er ist doch derjenige, der uns die Fehler vergibt und uns reinwäscht. Und dann zählt es nicht mehr vor ihm. Dann können wir wieder in diese Gemeinschaft eintreten. Lass uns stehen bleiben vor unserem Herrn Jesus. Uns nicht verscheuchen lassen durch die Umstände. Und dann erklärt er in Kapitel 34, warum Josua jemand ist, auf den die Kinder Israels hören sollten. Und wisst ihr, wenn ich den Josua mit Kaleb vergleiche, also ich hätte den Kaleb genommen als Führer Israels. Aber Gott sieht es halt anders. Und in Kapitel 34, 5. Mose 34, Vers 9 sagt er, Josua aber, der Sohn Nuns, war mit dem Geist der Weisheit erfüllt. Denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt und die Kinder Israels gehorchten ihm und handelten so, wie der Herr es Mose geboten hatte. Er war voll oder erfüllt mit dem Geist der Weisheit. Womit bist du voll? Der Paulus sagt einmal zum Beispiel im Galater 5, wenn wir im Geist oder aus dem Geist das Leben jetzt haben, also durch die Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist das Leben bekommen haben, dann sollen wir auch unser Leben in ihm führen. Und zu den Ephesern schreibt er, jetzt werdet voll mit ihm. Und er ist ein Geist der Weisheit. Und Weisheit finden wir nur in diesem Buch. Da kommt die Weisheit raus, aus diesem vertrauten Umgang mit Gott. Deswegen konnte Josua voll sein oder erfüllt sein mit diesem Geist. Und Israel konnte sehen, es gibt guten Grund, dass wir auf ihn hören. Und der hat ja auch hier keine eigene Botschaft, der Josua. Der richtet ja nicht einen neuen Bund auf. Der nimmt den er empfangen hat. Der hat nichts Neues zu sagen. Und wenn wir dann etwas weitergehen ins Buch Josua. Jetzt ist Josua ohne Mose. Jetzt hat er sein Vorbild verloren. Der ist gestorben, er musste ins Land reingehen. Und bevor er über den Jordan geht, spricht Gott zu ihm. Und das kommt aus einem vertrauten Umgang mit Gott heraus, dass er zu mir reden kann. Dann hören wir keine Stimme, sondern er spricht immer durch sein Wort zu uns. Ich lese gerade in meiner stillen Zeit, jetzt können wir das ja umbenennen, vertrauter Umgang mit Gott, Josef. Josef prüft ja seine Brüder und sagt, es packt bei dem Jüngsten, packt den silbernen Kelch ein und sein Diener, sein Verwalter nennt ihn ja, oder sagt ja, diesen Kelch gebraucht sein Herr, um zu weissagen. Und vielleicht ist das dem einen oder anderen mal aufgefallen und hat es gehört, Josua ist ein wunderbares Bild auf den Herrn Jesus. Und wenn er spricht, die Worte Gottes, dann benutzt er einen Kelch aus Silber. Und Silber ist das Wort Gottes. Das Reden kommt immer aus dem Wort Gottes raus. Und hier in Josua 1, ich lese mal nur den Vers 6, da heißt es, sei stark und mutig, denn du sollst dieses Volk, das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen geben werde. Das heißt, jetzt spricht er ihm Mut zu. Und wenn wir Mut brauchen, dann finden wir es im Wort Gottes. Der vertraute Umgang heißt ja nicht, so, jetzt hole ich meine Bibel raus und dann ratter ich schnell, oder ich ratter mein Gebet vielleicht nicht schnell runter, aber danke, 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 bitte, 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 Amen, jetzt lese ich mein Wort. Dann mache ich noch eine analytische Analyse und dann bete ich nochmal, danke, 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 bitte, 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 Amen, jetzt bin ich weg. Das ist ja kein Besprechen. Das haben wir ja verlernt. Wir sind manchmal im Gespräch miteinander nicht mal fähig, eine Sache zu erörtern gemeinsam und vielleicht einen Gedankengang hier verfolgen und am Ende feststellen, nee, ist irgendwie nicht so gut. Was ist damit? Aber in dieses Gespräch zu Gott kommen, dass ich ihn nur nicht bitte und danke um die Ohren schlage, sondern mit ihm wirklich zu ihm rede, so wie Moses mit einem Freund tat. Das ist wirklich ein vertrautes Umgehen, ist ein Gedanken entwickeln, aber vor ihm Dinge zu bewegen, ihm sagen, hey, mir geht es ja gerade ziemlich schlecht auf Arbeit. Die greifen mich alle an. Ich weiß nicht warum. Ist es wie in dem Glauben? Oder habe ich sie geärgert? Dass ich das mit ihm bespreche. Und ihn dann reden lasse durch sein Wort. Wisst ihr, die Gedanken, die ich dann habe, sind wir mal ehrlich, wie viel Schwachsinn haben wir schon beim Beten gedacht. Das ist doch nicht das Reden Gottes. Das Reden Gottes kommt aus diesem Buch. Und dann werden wir erleben, er spricht. Da müssen wir nicht irgendwie Bibel aufschlagen und dann gucken, wo mein Blick drauf fällt und dann ist das das Wort Gottes. Ich lese einfach da, wo ich bin. Es ist so wichtig, dass wir unsere Bibel auch, die Bücher der Bibel wenigstens am Stück durchlesen. Und nicht mal hier zwei Kapitel, da zwei Kapitel. Ich hab mal Leute kennengelernt, die kennen sich super auf, sie kennen die halbe Offenbarung fast auswendig und so zwei Kapitel in Daniel und das ist dann ihr großes Thema. Aber was in Daniel vorher steht oder andere Dinge, die gehen dann ziemlich schnell unter. Weil man einfach die Bücher nicht immer am Stück durchliest. Und das sollten wir tun. Und dann redet er dadurch. Und er kann durch dieses Wort in unsere Situation reden. Manchmal hast du den Eindruck, boah, das ist genau das, was ich gerade brauche. Und das nächste Mal hast du den Eindruck, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich soll vielleicht über was ganz anderes mir Gedanken machen, was das, was ich gerne will. Vielleicht muss ich mich mal wieder um das Zentrum kümmern. Um den Herrn Jesus und sein Blut. In Vers 8 geht es in Josua 1 dann darum, dass er das Gesetz, das Mose ihm gegeben hat, also für uns heute die ganze Bibel, dass wir uns damit beschäftigen sollen. Also wenn ich mal das Bild der Bibel nehmen darf und eine Formulierung bilden darf, das soll unser täglich Brot werden, dieses Buch. Mich fragt mal jemand, ja Matthias, was meinst du denn, was ist denn so ein Mittelmaß, wie viel sollte man Bibel lesen am Tag? Manche sagen ja so 4 Kapitel, dann schaffst du es in einem Jahr durch. Ja, ich habe ihn gefragt, hast du verlobt warst und du einen Brief von deiner Verlobten bekommen hast. Hattest du da ein Mittelmaß, so wenn du sagst, so, wenn ich so viel vom Brief durchlese, dann kann ich ja morgen weiterlesen. Und nee, das wollte er natürlich dann ganz durchlesen. Und dann sage ich zu ihm, und da hast du dein Mittelmaß. Dann ärgert es mich, dass ich aufhören muss zu lesen, weil ich keine Zeit habe, weil ich zu arbeiten muss oder die Frau braucht mich oder so etwas. Oder ich muss noch eine Besorgung heute erledigen. Und dann ärgert es mich eigentlich, dann muss ich mich zwingen aufzuhören. Aber ich habe dann eine Liebe zu diesem Wort und zu dem, den es in diesem Wort geht, dass ich es nicht von meinem Mund lasse. Dass ich darin lesen will, Tag und Nacht. Der Alltag lässt uns das nicht zu. Ich denke, das ist auch falsch. Ich sagte zu jemand letztens, weißt du, ich habe mir da so viele Bücher gekauft, eigentlich müsste ich meinen Job und mein Studium und alles aufgeben und nur noch diese Bücher lesen, damit ich die mal durchkriege. Wunderbare Bücher, Biografien, alles Mögliche, ja. Ich sage, das ist wahrscheinlich auch nicht so richtig, dann verkopft das alles so. Ist ja kein Leben mehr da. Es müssen schon Leben gehen, aber aus diesem Buch heraus. Und wir sehen zum Ende des Kapitels, da muss der Josua mit dem Stamm Ruben, mit dem halben Stamm Manasse und mit dem Stamm Gad, die wollten ja auf der anderen Seite vom Jordan bleiben, weil es da gutes Land gab. Und dann erinnert er sie daran, dass sie ja versprochen haben, wenn sie über den Jordan gehen, dann gehen die Männer mit, um zu kämpfen. Und dann passiert hier was. Die haben ja gesehen, was für ein Josua das ist. Und dann sagen sie in Vers 16, und sie antworteten Josua und sprachen, alles, was du uns geboten hast, das wollen wir tun und wohin du uns auch sendest, dahin wollen wir gehen. Wie wir Mose gehorsam gewesen sind, so wollen wir auch dir in allem gehorsam sein, wenn nur der Herr, dein Gott, mit dir ist, wie er mit Mose war. Wer sich deinem Mund widersetzt und deinen Worten nicht gehorcht, in allem, was du uns gebietest, der soll getötet werden. Sei du nur stark und mutig. Wenn die anderen das sehen, dass du den vertrauten Umgang hast, wirst du von ihnen auch Zuspruch bekommen, von den echten Gläubigen. Dann wirst du damit nicht alleine bleiben. Dann schickt dir Gott die Leute an die Seite, die dir dann auch Mut zusprechen für deine Aufgabe. Und dann kommt Josua Kapitel 5. In Josua 5 möchte ich mal 6 Verse vorlesen. Josua Kapitel 5, 10 bis 15. Und in Josua 5 steht dann ab 10: Während nun die Kinder Israels sich in Gilgal lagerten, hielten sie das Passa am 14. Tag des Monats am Abend in der Ebene von Jericho. Und am Tag nach dem Passa aßen sie von dem Getreide des Landes, nämlich ungesäuertes Brot und geröstetes Korn, an eben diesem Tag. Und das Manna hörte auf am folgenden Tag, als sie von dem Getreide des Landes aßen. Und es gab für die Kinder Israels kein Manna mehr, sondern in jenem Jahr aßen sie von dem Ertrag des Landes Kanaan. Und es geschah aber, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah sich um. Und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, der hatte ein blankes Schwert in seiner Hand. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Bist du für uns oder für unsere Feinde? Er aber sprach: Nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm: Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Hier haltet Israel das Passa, und wir wissen, wer das wahre Passalamm ist, und was wir heute machen, ist das neue Passa. Das Gedenken an das Leiden und Sterben Jesu Christi, an unser Passalamm. Und aus dieser Situation heraus geht Josua und guckt sich um bei Jericho. So interessant, sie gehen in das Land rein und dann kriegen sie, und wenn wir das sehen wollen, Josua ein Bild auf Jesus Christus. Er hat denselben Namen, er heißt hebräisch Jehoshua, die griechische Umschrift ist Jesus, er hat denselben Namen. Er führt sein Volk in das Land des Glaubens rein, das sie einnehmen sollen, und sie gehen im Glauben über den Jordan und schon kriegen sie Nahrung aus diesem Land. Zum Passa, wenn der Richtige im Mittelpunkt steht. Und Josua geht dann raus und der war ja wohl wieder einsam und allein. Ich gehe mal davon aus, wie wir ihn bis jetzt kennengelernt haben, dann hat er diese Einsamkeit mit Gott gesucht wieder. Und dann begegnet ihm der sich anbeten lässt. Da begegnet ihn Jesus Christus persönlich. Das heißt einmal über Jesus, dass über sein Hervorgehen, ich glaube im Hebräerbrief, dessen Hervorgehen früher schon war, und das steht in der Mehrzahl. Das heißt, Jesus ist nicht einmal nur als Mensch gekommen, er war auch vorher da. Er erscheint zum Beispiel als Engel des Herrn im Alten Bund. Oder Abraham, bevor er Sodom und Gomorra vernichten will, kommt er ja zu ihm und sagt ihm, dass Isaak geboren wird, dass seine Frau Sarah ein Kind kriegt. Und hier haben wir ihn wieder. Und dann fällt er vor ihm nieder. Das ist die Haltung, die du im vertrauten Umgang mit Gott hast. Er ist der Herr, vor ihm falle ich nieder. Und dieser Moment ist dann heilig. Der wird mir dann auch heilig. Denn ich möchte das mal anders sagen. Dann werde ich eifersüchtig darum bemüht sein, diesen Umgang zu haben. Und dann will ich ihn mir nicht nehmen lassen. Wenn wir das Bild mit der Ehe wieder nehmen, ich denke, es gehört dazu, dass man eine gesunde Eifersucht hat. Diese Frau gehört zu mir und zu keinem anderen. Und hier ist es auch so, dann will ich diesen Moment haben. Und dann ist er mir heilig, so wie er Gott heilig ist. Und dann kann ich ihm begegnen. Jetzt werden wir heute keine Gestalt sehen oder Stimmen hören oder so etwas. Aber wir werden genau wahrnehmen, er ist da, er redet durch sein Wort und er hört mir zu. Wenn ich ihm zum Beispiel das Herz ausschütte. Und dann kommt Josua 9. Und Josua 9 erzählt uns eigentlich eine kleine Tragödie im Leben Josuas, die Folgen hat. Und die Gott dann, wo Gott sich wieder kümmern muss. Und in Josua 9 kommen die Gibeoniter zu Israel. Die Gibeoniter waren drei Tage Reisen weit weg. Auf jeden Fall im Land Kanaan. Das ist so die Gegend nördlich von Jerusalem. Da lebten die Gibeoniter, das war ein Stamm oder eine Sippe der Amoriter, die übrig geblieben sind später auch. Und die kommen ja zu Josua und tun ja so, als ob sie von ganz weit wegkommen und mit Kanaan gar nichts zu tun haben, weil sie Angst vor dem Volk Israel haben. Weil Gott denen alle Völker in die Hände gibt. Und betrügen sie ja, oder Schauspielern ja vor, sie kommen von ganz weit her, die Kleider sind kaputt, die Weinschläuche zerrissen, das Brot ist schon schimmelig. Haben ja einfach nur altes Brot mitgenommen, das schon schimmelig war. Und dann steht hier in Vers 14, Josua 9, Vers 14, da nahmen die Männer Israels von ihrer Speise, aber den Mund des Herrn befragten sie nicht. Auch Josua geht hier nicht in die Stille vor Gott und fragt Gott, was los? Wie soll ich das sehen? Und sucht die Antwort bei ihm. Und die Männer Israels auch nicht. Sie lassen sich einfach von dem überzeugen, was sie sehen und gucken sich das noch an. Jakob hat auch immer so ein Problem gehabt. Da kommt sein Sohn, Jakob, der Isaak hat mit Jakob das Problem gehabt. Da kommt ja der Jakob zu ihm und mit diesem Fell an seinen Armen und mit dem Essen, dass er sich den Segen einheimst. Also so, ich muss ja Gott manchmal ein bisschen nachhelfen, damit das passiert, was passieren soll. Und der Isaak fühlt die Arme und sagt ja dann, es sind die Arme Esaus, den er ja segnen wollte, der ja älter war. Aber es ist die Stimme Jakobs. Und dann glaubt er nicht seinem Gehör. Er hört nicht auf die Stimme, sondern er verlässt sich auf das, was er fühlt. Josua sucht nicht die Nähe Gottes, um zu wissen, was er zu tun soll. Und dann haben sie ein Problem mit den Gibeonitern. Gut, Gott greift dann ein und sie werden dann Knechte Israels, die Wasser tragen müssen und so weiter. Später versucht Saul sie ja nochmal auszurotten und dafür gibt es dann Tote in Israel. Für Gott war das dann eine Blutschuld, ihr müsst euch schon, ihr müsst die Folgen tragen von euren Fehlern. Und nicht hinterher versuchen, aus eigener Kraft das irgendwie noch auszubessern. Denn manchmal musst du einfach die Folgen tragen. Und trotzdem wird Josua ein Mann, der weitermachen kann. Der wieder diese Nähe Gottes sucht. Und dann Kapitel 10 in Josua. Da heißt es dann einmal in Kapitel 10, 42. Und Josua eroberte alle diese Könige samt ihrem Land auf einmal. Denn der Herr, der Gott Israels, kämpfte für Israel. Wenn ich die Nähe Gottes suche, und es ist wie mit dem Heerführer der Herrscharen Gottes, dem man begegnet. Wenn man den Herrn Jesus begegnet, dann fällt man auf sein Angesicht, weil man sich bewusst wird, weil man so groß mit Hut ist. Und dann kann er kämpfen. Und das ist der Grund. Er sagt durch Sacharja einmal, nicht durch Kraft oder Macht soll es geschehen, sondern durch meinen Geist. So fragt sich wieder, arbeiten wir aus dem Geist heraus? Oder aus dem, was ich kann, menschlich. Und das geht nur, wenn man einen Umgang mit Gott hat, diesen vertrauten Umgang. Und dann wird Gott kämpfen. Dann kommt der Herr, der Herrscharen Gottes, und wird für uns kämpfen. Dann wird er sich um deiner Probleme annehmen, deiner Probleme im Beruf, zu Hause, in der Gemeinde. Dann kümmert er sich drum. Und am Schluss seines Lebens, in Kapitel 23, wollen wir noch mal lesen, als er seine letzten Worte beginnt. Da steht in Josua 23, ab 1. Und es geschah nach langer Zeit, als der Herr Israel Ruhe verschafft hatte vor all seinen Feinden ringsum und Josua alt und wohlbetagt war, da rief Josua ganz Israel zu sich, seine ältesten Häupter, Richter und Vorsteher, und er sprach zu ihnen, ich bin nun alt und wohlbetagt. Ihr aber habt alles gesehen, was der Herr, euer Gott, getan hat, an allen diesen Völkern um euretwillen. Denn der Herr, euer Gott, hat selbst für euch gekämpft. Seht, ich habe euch diese übrig gebliebenen Völker durch das Los zugeteilt, jedem Stamm sein Erbteil vom Jordan an, und alle Völker, die ich ausgerottet habe, bis an das große Meer, wo die Sonne untergeht. Und der Herr, euer Gott, er selbst wird sie vor euch ausstoßen und vor euch vertreiben, und ihr werdet ihr Land einnehmen, wie es der Herr, euer Gott, euch verheißen hat. So haltet nun fest daran, alles zu befolgen und zu tun, was im Buch des Gesetzes Moses geschrieben steht, dass ihr nicht davon abweicht, weder zur Rechten noch zur Linken, damit ihr euch nicht mit diesen Völkern vermischt, die noch bei euch übrig geblieben sind, und nicht die Namen ihrer Götter anruft, noch bei ihnen schwört, noch ihnen dient, noch sie anbetet, sondern dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr anhängen, wie ihr es getan habt bis zu diesem Tag. Jetzt ist dieser Mann, der uns sein großes Vorbild, alt. Und er wendet sich nochmal an das Volk und sagt ihm: Seht ihr das alles, was passiert ist? Und jetzt geht weiter. Da ist noch ein Rest geblieben. Und jetzt geht nach diesem Muster vor. Er sagt zum Beispiel: Ihr sollt euch ans Gesetz Moses halten, weder zur Rechten noch zur Linken abweichen. Also so genauso, wie es geboten ist, nichts anderes. So sollt ihr vorgehen. Und dann wird Gott euch Gelingen geben. Dann wird er die Feinde in eure Hand wiedergeben. Dann wird es wiedergeben. Wir wissen, Hebräer 11, eigentlich ist Josua auch ein Glaubensheld, der wird dann am Schluss nochmal aufgezählt. Und der soll uns ja lehren, Hebräer 12, auf Jesus zu blicken. Das, was wir heute vorhaben. Denn in seinem Opfer und seiner Auferstehung ist jeder Sieg enthalten. Und denken wir an seinen Namen. Seinen hebräischen Namen Jehoshua. Der Herr ist Rettung. Oder der Herr ist Heiland. Das kam mir von Luther, dieses alte Wort. Der den Menschen Heil bringt, Errettung bringt. Und nicht nur so: Ich habe mich jetzt mal bekehrt, jetzt bin ich ja gerettet, jetzt kann ich machen, was ich will. Sondern er rettet fortwährend. Und ich halte mich jeden Tag durch den Glauben an ihn, dass er mich hier durchbringt. Und ich suche immer diesen Umgang mit ihm.